Radio Ravnica, Folge Nummer 229. Heute mit den Themen: Lohnen sich die Murders at Call of Mana, Commander Decks? Wir haben neue Organisatoren von den verschiedenen Regional Qualifiers, beziehungsweise auch von denen in Europa. Und zu guter Letzt haben wir ein unfreiwillige Spoiler über eine Fallout-Promokarte, die man in Amerika schon auf eBay kaufen kann. Zu guter Letzt haben wir natürlich noch Ask Us Anything, aber bevor wir einsteigen, herzlich willkommen, Marc, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich hab ziemlich Bock auf die Folge, das wird mega lustig. Wir haben sehr viele coole Sachen, wir haben sehr viele weirde Sachen und ich bin gespannt. Ich muss einmal ganz kurz hier die Ankündigung machen. In der Zeit, wenn diese Folge rauskommt, werde ich wahrscheinlich etwas weniger erreichbar sein wie sonst. Deshalb, wenn ihr mir da schreibt, sorry. Aber ansonsten,
Das heißt, weswegen bist du weniger erreichbar? Du hast Geburtstag, richtig?
Genau. Ich habe am Sonntag den 4. Geburtstag und da ist auch eine kleine Überraschung auf meinem Channel geplant. Wenn ihr da mal rüber gucken wollt, könnt ihr da mal drauf schauen. Da bin ich mal gespannt.
Genau, und neben dem wichtigen Datum von deinem Geburtstag am Sonntag gibt es noch ein paar andere Ankündigungen. Zum einen der kleine Service-Hinweis von unserer Seite aus, dass zur MagicCon in Amsterdam, die am 28. bis 30. Juni 2024 stattfindet, kann man ab jetzt eben Tickets kaufen. Das heißt, seit dem frühen Freitag sind die Early-Bird-Tickets verfügbar. Wenn ihr damit im Gedanken spielt, da mit hinzugehen, oder ihr seid auch schon zu 100% sicher, schaut mal vorbei, haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann gibt es tatsächlich noch ein kleines Event, wo ich mit dran teilnehmen werde. Und zwar am 11. Februar 2024 werde ich an einem Murders at Call of Mana Murder Mystery Krimi Dinner Event teilnehmen. Das Ganze wird auf Twitch zu sehen sein, auf den Kanälen von Maluna, Mango, Baso, No Way Sir, No Way for You Sir, so heißt der. Ich werde das auch noch mal ankündigen auf Instagram, wenn es denn soweit ist. Ich glaube, losgehen soll es so um 4. Und das Ganze ist halt eine Mischung aus einem Krimi-Dinner und einer Runde Magic the Gathering, wo ich halt als Magic-Experte quasi da sein werde.
Aber
und
kein wenn ihr Cluedo, das, oder?
Kein Cluedo, tatsächlich überraschenderweise. Aber genau, es wird auf jeden Fall ein bisschen was zu gewinnen geben. Es wird ein ganz cooles Event. Und ich freue mich schon sehr darauf. Meine Krimi-Rolle wird sein der eines Butlers, was natürlich als eine Support-Rolle schon ziemlich gut ist. Ich freue mich schon auf meinen Frack und hoffe, dass er passt. Aber dementsprechend, schaut da gerne mal rein. Und natürlich der obligatorische Hinweis, dass wir auch diese Runde wieder gesponsert sind von Holy Energy, Hydration und Eistee-Sorten. Wenn ihr leckere Holy-Getränke zu euch nehmen wollt und uns dabei unterstützen wollt, dann könnt ihr doch mal vorbeischauen bei weareholy.com/radioravnica und spart auch noch 10% mit dem Code Ravnica10 oder 5 Euro, wenn ihr das erste Mal bei Holy einkauft, mit dem Code Ravnica5. Und das Beste daran ist, ihr unterstützt dabei uns indirekt. Das heißt, ein kleiner Prozentsatz geht an uns und wir können uns das halt von Holy an der Stelle zurückholen, Technik kaufen und unsere laufenden Kosten decken. Dementsprechend vielen, vielen Dank an Holy und schaut gerne mal vorbei bei weareholy.com/radioravnica. Aber damit vorweg würde ich sagen, springen wir doch mal ins Thema. Und zwar ins erste Thema: Lohnen sich die Murders at Call of Mana Commander Decks? Wir haben mal wieder einen ganzen Schwall neuer Commander Decks bekommen. Ungeachtet der Tatsache, dass wir Fallout Commander Decks im März bekommen, dass wir zu jedem Set mindestens 2 neue Commander Decks bekommen, dass wir jetzt auch zu Ixalan gab es ja auch noch mal 4 Commander Decks. Jetzt haben wir noch mal 4 neue Commander Decks. Wie ist so dein allgemeiner Eindruck von den Themen beziehungsweise von den von der Auswahl, die wir denn hier bekommen haben?
Spannend. Also ich finde es sehr weird, dass wir einfach manchmal nicht unterschiedliche Decks irgendwie uns nicht erlaubt ist, unterschiedliche Decks zu haben. Weil wir haben ja schon mal drüber geredet, wir haben wieder ein Naya-Deck, wir haben wieder ein Dimir-Deck, wir haben wieder ein Bant-Deck. Naya und Bant unterscheiden sich mit 2 Farben, Wizards, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. und dann haben wir natürlich noch ein Boros-Deck, weil wir brauchen ja auch irgendwo Rot. Und es sind halt so viele Farben mittlerweile, die von diesen Commander-Decks abgedeckt werden. Aber es sind so oft dieselben. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schade. Also,
ja,
ich weiß nicht,
das stimmt,
ist
schon
weird. Aber ich finde die Decks, Spoiler, extrem cool.
Ja, also es gibt auf jeden Fall sehr viele positive Aspekte, die man hervorheben kann, neben obligatorischen Rückfällen in Fortschritten, die wir vielleicht schon gemacht haben, wie zum Beispiel der Landbase. Aber genau, welches Deck möchtest du denn als erstes highlighten? Welches möchtest du denn zuerst sprechen?
Oh, am liebsten möchte ich direkt über das blau-schwarze Deck. Das Dimir-Deck, das hat es mir so angetan, das ist so insane.
Dann, genau, schauen wir uns doch mal Revenant Recon an. Das ist ein, wie du schon meinst, Dimir Commander Deck, angeführt von Mirko Obsessive Theorist. 3 Mana, ein generisches, ein blaues, ein schwarzes für eine 1-3 mit Flying und Vigilance. Und immer wenn man surveilt, wird eine 1-1-Marke auf diese Kreatur gelegt. Und so am Anfang des Endes des Zuges kann man eine Kreatur mit Power less than Mirko vom Friedhof wieder aufs Spielfeld holen mit einem Finality-Counter. Also 2 Mechaniken hier drauf. Wir haben einmal Finality-Counter, die wir aus Ixalan kennen. Das heißt, wenn sie danach zerstört wird, wird wieder geexiled. Und wir haben Surveil, was auch das Thema des Sets sein wird. Also ganz viele Karten, die surveilen. Wir haben den Dimir Spybug zum Beispiel drin, der mit Surveil gut funktioniert. Wir haben sämtliche Removal- und Counterspell-Optionen, die darüber hinaus noch ein Surveil drauf haben. Aber meine Frage erstmal, was hypt dich denn so über dieses Deck?
Das Deck ist ein wirkliches Reanimator-Deck. Und ein Reanimator-Deck in einem so einem Umfeld zu bekommen, finde ich insane gut. Weil Reanimator ist eine meiner liebsten Möglichkeiten, Commander zu spielen und auch Legacy zu spielen. Dementsprechend, großartig. Und wir haben halt extrem krasse Reprints, wo ich halt sage, okay, damit kann man diesmal was anfangen. Ja, wir haben halt Reanimate. Wir haben Toxic Deluge. Wir haben den ersten, ich glaube, der erste New Border Reprint von Necromancy. Und dann spannend, halt stimmt. Also eine Verzauberung, die man als Flash spielen kann zum Reanimieren und so weiter und so fort. Wir haben so viele interessante Karten mit drin, die halt einfach zum Reanimieren sehr cool sind. Und für mich ein All-Time-Favorite, ich bin halt ein alter Boomer, was Commander angeht, Rise of the Dark Realms, wo man für 9 Mana alle Kreaturen aus allen Friedhöfen reanimiert. Einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und naja, ansonsten muss ich sagen, sind wir halt hier in einem sehr, sehr, sehr coolen Deck unterwegs, was sehr viel einfach selber surveilt, was mittelmäßig schnelle Kreaturen spielt. Also gerade so kleinere Sachen, die halt auch Dinge tun, wenn sie angreifen oder wenn sie mal wieder in den Friedhof gehen oder halt selber surveilen. Es sind sehr, sehr, sehr coole Karten drin, overall. Und es sind halt Massaker-Wurms, auch eine meiner Lieblingskarten überhaupt. Es ist so ein cooles Deck.
Ja. Krass.
Und die Mana-Basis ist gar nicht mal so schlecht. Ist zwar nicht die beste.
Ja.
Da gibt es bessere, auch in diesem Cycle. Das ist von der Mana-Basis schon eins der schlechtesten in diesem Cycle. Aber im Vergleich zu, meiner Meinung, zu den Ixalan-Mana-Bases haben wir uns schon verbessert mal wieder.
Ja. Es ist halt so dieses typische, so 2-farbige Decks sind halt auch deutlich einfacher zu gestalten als so 3-farbige Decks. Und ich glaube, man könnte das immer ganz gut an der Tempelquote sehen, wo wir hier nicht mal den Dimir-Tempel spielen, sondern nur Temple of the False Gods. Und der 3-farbige, wo wir nachher noch zukommen, hat, glaube ich, 4 Tempel oder so drin. Also halt in jeder Farbkombination auf jeden Fall einen. Das merkt man einfach schon. Also es sind halt wieder so diese typischen Kritikpunkte, die wir halt eben bringen, dass wenn es so viele gibt, könnte das ein deutlich besserer Punkt sein, eben auch gute Länder zu reprinten. Und was mich halt auch wundert, wo ich jetzt gerade mal ganz schnell noch mal doppelt checken muss, ob das so der Fall ist. Sie haben ja auch die Surveillance in Murders at Carl of Manor reingesteckt. Warum sind sie denn jetzt hier nicht drin? Beziehungsweise warum ist es denn jetzt hier in diesem Surveil-Deck nicht drin? Wahrscheinlich wollen sie keine Karten aus dem neuen Set direkt drin haben, aber
Sie haben nicht miteinander
wäre doch eigentlich ein guter Punkt, oder?
Vielleicht haben sie
einfach miteinander gesprochen. Genau. Aber ich würde dir auch zustimmen, gerade sowas wie Animate Dead, das Reanimate und auch sowas Necromancy. Man merkt einfach, dass es teilweise alte Karten sind, weil sie so kompliziert geschrieben sind mit so viel Zeilen Text. Ja. Das ist schon echt witzig. Ich liebe ja diese Geschichte von Magic, wie dann auch das Wording sich verändert hat.
Ja.
Und deswegen, auf jeden Fall ziemlich cool. Tatsächlich eine Karte, die ich eben noch gesehen habe, die ich ziemlich cool finde, die, glaube ich, eine neue Karte ist die Sphinx of the Second Sun. Eine 8-Mana, 6 generische und 2 blaue für eine 6-6 Creature Sphinx mit fliegend und einer sehr interessanten neue Phase, die man dazu bekommt. Und zwar am Beginning der Post-Combat Main Phase ist eine weitere Beginning Phase. Hm. Das heißt, man kann noch mal sein gesamtes Mana enttappen. Man hat quasi vor der zweiten Main Phase eben noch mal alle Ressourcen ready.
Was natürlich, man hat Upkeep-Trigger. Also zu Beginn des
Strong-Segments und sowas, ja,
sind solche Trigger. Und man zieht noch eine Karte. Die Karte ist aber nicht neu. Die ist aus Commander Legends tatsächlich. Mhm. Aber ist eine sehr, sehr, sehr coole und sehr starke Karte.
Ja, also genau. Und es gibt so kleine Support-Pieces, die jetzt an dieser Stelle, glaube ich, neu ist. So wie der Docked Detective, der 2-Mana 2-1. Wenn er ins Spielfeld kommt, zur Welt 2. Und immer wenn der Gegner seine zweite Karte im Zug zieht, wird der Docked Detective vom Friedhof wieder auf die Hand gepackt. Nichts Großartiges, wird jetzt Commander nicht verändern, aber trotzdem schön, dass sie da halt hier noch mal Svelte-deck-spezifische Karten mit reingepackt haben.
Der ist auch aus Streets of New Capenna.
Echt? Ja. Aber das finde ich halt so spannend, dass
Svelte ja, hat es in, ne, so viele Sachen gepackt. Es sind so viele Sachen, ja, okay, die da wirklich reingepasst haben. Was eine neue Karte ist, was ich extrem gut finde, ist Eye of the Duskmantle. 7 Mana, 3-5, Kreaturauge. Ich liebe Kreaturenaugen, das sind immer die besten. Fliegend Lifelink. Okay. Und immer, ja, wenn man surveilled hat in einer Runde, kann man Länder oder Spells aus dem Friedhof casten. Wie gesagt, nicht die man surveilled hat, sondern generell, wenn man surveilled hat. From among cards you've surveilled destroyed. Genau, also diese Karten, die man surveilled hat, okay, so ist richtig. Die Karten, die man surveilled hat, kann man spielen und die Länder, die kann man spielen. Und wenn man einen Zauber castet, kann man Leben bezahlen in Höhe der Mana-Kosten statt die Mana-Kosten bezahlen. Ja, und das verstehe, kann halt noch mal richtig, richtig sick sein. So, okay, ich habe hier meinen Grave Titan surveilled. Ich habe aber kein Mana mehr, aber ich zahle mal 6 Leben für einen Grave Titan. Kein Problem.
Ja, das ist schon cool. Und ich glaube, eine Karte, die in diesem Deck komplett insane ist, ist der Doom Whisperer. 5 Mana, 6-6 Nightmare Demon, Flying Trample. Und man kann 2 Leben zahlen, um 2 zu surveillen. Das triggert natürlich einmal alles, was man hier so drin haben kann. Und
einfach cool.
Als er damals im Standard war, war der so ein bisschen ein sehr down geschifteter hier. Wer ist der nochmal, der Zahl 7 Leben, zieh 7 Karten?
Grisselbrand.
Grisselbrand. Natürlich nicht so stark, natürlich nicht so broken. Aber teilweise wurde er auch schon echt sehr, gerade so im Late Game benutzt, um ganz viel zu surveillen. Gerade im Commander mit 40 Life kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn der runterkommt und man ihn sofort ein bisschen aktivieren kann, kriegt das man schon echt einiges Value daraus.
Oh ja.
Genau. Ja, und halt, es ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Deck. Wie gesagt, die Landbase, also 9 Islands, 9 Swamps. Da würde mir, glaube ich, noch ein paar Sachen einfallen, die man dafür alternativ reinpacken könnte.
Ja, das ist immer noch besser wie Tempel. Ich finde Basic Lands immer noch besser wie Tempel.
Was glaubst du denn, würden hier für Länder, was würdest du hier so reinpacken?
Scryland. Scryland wäre, nicht Scryland, Surveilland. Surveilland wäre großartig. Ich bin halt Mensch, ich habe halt Fetchies rumliegen und Shocks gibt's im letzten Set und gib ihm.
Ja.
Aber wenn es irgendwie in die Richtung was geben soll, haben sie zumindest dieses Land, ich weiß, mir fällt der Name gerade nicht ein, das Endtappt ins Spiel kommt, wenn man 2 oder mehr Gegner hat.
Ja, die Slowlands aus.
Ich weiß nicht, ob die überhaupt in der Farbe gibt, aber wenn, dann würde ich die in der Farbe reinnehmen zum Beispiel.
Ja.
Und ja, irgendwie sowas in dieser Richtung und dann mal schauen.
Genau, auf jeden Fall irgendwie versuchen, die garantierten Tablands mit eventuell Tablands reinzunehmen. Ja. Also Watery Grave ist, glaube ich, relativ günstig gerade. Ja. Kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Aber was würdest du sagen, das Deck, Daumen hoch, Daumen runter, du bist eigentlich schon sehr begeistert dafür, ne?
Ich bin sehr begeistert davon. Es ist nicht das wertvollste, also teuerste Deck in dieser Riege. Aber das ist mir total egal. Es ist einfach ein großartiges Deck. Es hat Reanimate-Spells drin, das ist ein geiler Einstieg, glaube ich. Und das ist was ich, glaube ich, auch Anfängern in die Hand drücken würde, damit sagen, hey, guck einfach so lange auf den Top deines Decks, bis du coole Kreaturen in deinen Friedhof wirfst und dann hol die da raus.
Ja, schützt, glaube ich, ganz gut vor Flood und vor, ja, also dass du halt immer die Karten, dass du zumindest was tun kannst. Es gibt sehr viel Agency.
Genau, und da niemand Graveyard Hate spielen darf, weil Graveyard Hate ist ja böse zu spielen, so ein Rest in Peace, da gucken dich ja alle böse an, dann bist du ja schon der Niemand am Tisch, wird dir auch niemand in die Parade fahren.
Natürlich, natürlich. Aber ich muss tatsächlich über einen Commander-Deck reden, was eine spezielle Karte drin hat, auf die mich selbst sehr gefreut hat, auch wenn sie gar nicht so stark ist. Aber ich möchte oder ich muss an dieser Stelle, ist schon fast meine Pflicht, meine Boros-Pflicht, über Blame Game zu reden. Das Boros, Suspect-Deck sozusagen, also die Mechanik aus dem Set, mit Suspect, angeführt von Nelly Borker, Impulsive Accuser, ist eine 4-Mana, 2 generische, ein rotes, ein weißes, für eine 2-4 Human Detective mit Vigilance. Und wenn sie angreift, kann man eine Target Creature suspecten und dann alle Suspected Creatures golden. Das heißt, Suspect, sie bekommt Menace und kann nicht blocken. Und Goad heißt, sie muss angreifen, aber kann nicht dich angreifen. Ja. Also in dem Fall schützt man sich selbst davor. Weiter heißt es hier noch, immer wenn ein oder mehr Kreaturen von einem Gegner Damage dealen zu einem oder mehr der anderen Opponents, kann man, beziehungsweise von einer anderen Kreatur, zieht man eine Karte. Das heißt, man wird auch noch belohnt, quasi Gegner gegenseitig aufzustacheln. Und hier wird halt Suspect eben mit Goad ganz gut in Verbindung gebracht. Aber die eigentliche Karte, über die wir jetzt hier sind zu reden, die auch in dem Deck ist,
der eigentliche Commander, hätte es sein können.
Natürlich, es gibt endlich mal wieder eine neue Feather. Und ich bin so dankbar über diese Feather, weil sie endlich dieses zugegebenermaßen etwas komische Artwork von der originalen Feather austauscht mit einem Charakter, den man tatsächlich auch mal wahrnehmen kann. Und zwar ist es Feather Radiant Arbiter. Ein Rot und 2 Weiße, also 3 Mana für dann eine 4-3 Legendary Creature Angel mit Fliegend und Lifelink. Und immer wenn man eine Non-Creature-Spell castet, das nur Feather Radiant Arbiter targetet, kann man eine Anzahl an anderen Kreaturen bestimmen und für jeden quasi 2 generische Mana zahlen. Wenn man das tut, werden diese Spells kopiert. Und Kopien von permanenten Spells in diesem Fall werden halt zu Tokens. Und die Kopien targeten alle natürlich die anderen Kreaturen. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen diesen Feather-Effekt, von wegen, wir wollen Feather targeten und damit irgendwie auch andere Sachen. Aber halt deutlich, deutlich, deutlich abgeschwächter. Also ich glaube nicht, dass von einem Power-Level-mäßigen Sinne her diese Feather die alte Feather ersetzen kann oder wird. Aber ich finde es sehr interessant, wie sie sich weiterentwickelt hat und wie man sie vielleicht auch ein bisschen entschärfen kann von einem, ich muss diesen Commander töten, weil sonst bin ich nächste Runde tot, zu einem Commander, der immer noch viel Möglichkeiten hat, ein bisschen langsamer spielt, was aber nicht unbedingt schlecht sein soll, oder? Was sagst du zu der neuen Feather und zu auch vielleicht Nelly Borker?
Also ich hätte sie gerne als Hauptcommander gesehen. Ich hätte gesehen, wie Wizard of the Coast dieses Deck baut. Mhm. Das wäre so ein kleines Highlight für mich gewesen, weil ich halt ehrlich sagen muss, ich glaube nicht, dass Wizards es hinbekommen hätte. dementsprechend, das wäre eigentlich so der Commander gewesen. Nelly finde ich ganz nett, aber ganz im Ernst, diese ganze Political, wir gehen hin und golden Kreaturen und hahaha, witzig, Leute hauen sich gegenseitig hin. Hatten wir in Naya, hatten wir in Rot-Grün, haben wir jetzt in Rot-Weiß. Okay, cool, jetzt haben wir die in allen 3 Farben gehabt, was machen wir jetzt? Ja. Finde ich super generisch, es sind ein paar richtig coole Karten drin. Es sind auch neue Karten drin, die wirklich, wirklich stark sind. Es sind Karten aus Game Nights drin, was mich sehr überrascht hat.
Sehr cool.
Weil da ist dieser Fiendching Duo oder so für 6 Mana 5/5 Erstschlag.
Oh ja.
Und,
ist auch teuer.
Wenn, ne? Ist auch wirklich teuer. Wenn es Source Schaden zufügt, wird doppelt so viel Schaden, weil der halt nur in diesen Game Nights drin ist. Deswegen, von sowas darf man sich halt nicht irgendwie inspirieren lassen, weil ganz im Ernst, das ist eine Karte, die halt in einem Set drin ist, das niemand gekauft hat. Und ich finde es halt irgendwie schade, es ist irgendwie kein Swords to Plowshares drin. Es ist kein Path drin. So was ich mit gerechnet hätte. Und ja, die einzig wirklich teuren Karten hier drin sind die neuen Karten, die halt irgendwann im Preis fallen werden. Wir haben in einem zweifarbigen Deck Temple of Triumph drin. Das sagt schon alles über die Mana-Basis aus. Und
leider.
Ja, es ist was das angeht, finde ich es irgendwie. Also die Mana-Basis ist okayisch, ja. Also da ist ein Tempel drin, klar, keine Frage. Aber der Rest ist immer noch okay. Es ist ein War Room drin. Dazu kommen wir später. Ja. Aber an für sich ist es halt wirklich ein okayes Deck. Es ist ein okayes Rot-Weiß-Deck. Aber das Deck ist für mich halt nicht so ein 50-Euro-Deck. Weil das muss man halt dabei sagen. Das sind ja diese teuren Decks. Und das ist für mich vom Preis her, ja, die Karten, die da drin sind, sind relativ teuer teilweise, aber nur weil sie neu oder sind oder weil sie halt in Game Nights drin waren.
Ja. Im Endeffekt, was ich mir halt frage, was dieses Deck halt so ein bisschen will, weil so Feather ist nicht, okay, vielleicht überfokussiere ich mich auf Feather auch einfach nur aus meinem Hintergrund her. Aber ich würde fast sagen, wenn man wirklich Feather als Commander nimmt, passen halt sehr viele dieser Karten nicht mehr so richtig zusammen. Und Nelly an sich halt mit diesem Goat, ich habe bisher nicht die besten Reaktionen über Goat gehört an den Commander-Tischen, wo ich bisher gespielt habe. Und irgendwie ist es halt, ja, man muss es, glaube ich, auch einfach haben, so, dass es halt überhaupt noch angegriffen wird, sozusagen. Mhm. Aber wie du schon sagst, so die Reprint-Gewalt ist hier nicht so sonderlich groß. Es gibt halt so ein paar Karten, wo man irgendwie sagt, okay, die sind irgendwie ganz nett. Dann sind aber auch so Sachen drin wie Ancient Stone Idol, die halt günstiger wird mit jeder angreifenden Kreatur. Das heißt, so ist jetzt so die Frage, will man selber angreifen? Nein, eigentlich will das Deck ja eher sich zurückhalten, aber dann bist du auch gleichzeitig irgendwie ein Boros-Deck. Also irgendwie hat das so Mixed Messages, würde ich sagen, wie das man Deck dieses Deck irgendwie spielen würde. Genau, also ich glaube, das ist so ein, ich glaube, das Deck ist so ein bisschen in die Richtung, wo man sagt, okay, hier verstecken sich ganz schön viele Pieces von Karten, die man eben ganz gut rausnehmen kann oder neue Decks draus bauen kann. Also so ein Feather, ich habe schon überlegt, vielleicht so eine Boros-Enchantress-Geschichte, weil du dadurch halt mehrere Enchantments mit einem Enchantment quasi haben kannst. Also du könntest dann irgendwie dein Ein-Mana-Enchanted-Kreatur kriegt +1/+1 ein Vigilance für Ein-Mana casten und dann halt so oft verdoppeln, wie viele Kreaturen du eben hast. Du gehst Go Wide, hast mehrere Enchantments draußen. Daraus kannst du dann vielleicht so ein bisschen Sachen, die halt mit Enchantments gut funktionieren, halt eben nutzen. Du hast auch vielleicht die Fähigkeit von Wilds of Eldraine, wo du Enchantments sacrificen musst für zusätzliche Effekte, könnte man damit halt gut kombinieren. Mm. Also ich glaube, die einzelnen Pieces sind schon attraktiv genug, um daraus was zu bauen. Und ich glaube auch, dass Nelly, wenn du wirklich auf diesen Goat-Plan gehst, dass das halt schon echt was sein kann, womit du dann auf jeden Fall auch gewinnen kannst. Aber dann würde ich auch vielleicht halt überlegen, so ein bisschen mehr so Pillowfort-Deck zu bauen. Also wo du halt wirklich nur anstachelst, aber nicht selber angreifen möchtest.
Ja, bist du ja so ein bisschen. Du kannst ja alles anstacheln. Du hast sowas wie Gesella drin, Blade of Gold Knight, wie halt sagt, jeglicher Schaden, der einem Gegner zugefügt wird, wird verdoppelt. Jeglicher Schaden an dir wird halbiert. Dann hast du halt sowas wie Darien King drin. Immer wenn du Schaden zugefügt bekommst, kriegst du 1/1er. Ghostly Prison ist damit drin. Soul Snare nach dem Motto, haha, greif mich nicht an, das kostet dich Mana oder eine Kreatur. Also es ist schon so, dass du dich da ein bisschen einbunkerst. Aber gleichzeitig spielst du halt ein Deck, was halt sagt, okay, ich kann suspekten und ich muss ja irgendwann auch selber gewinnen. Und dann habe ich halt einen 12/12 Flash-Trampel-Kreatur in meinem Deck.
Ja.
Okay, und was tue ich damit? Ja, ich suspekte die, damit die durchkommt, damit die Menace hat. Und denkst du so,
Ich glaube halt, wie gesagt, das Deck macht so ein bisschen einen Spagat. Und ich glaube, also von den Decks wäre ich nicht uninteressiert an vielen Karten, die da drin sind. Aber rein von dem Punkt, dass man mit Commander damit starten möchte, würde ich es nicht empfehlen, weil dafür ist es, glaube ich, ein Tacken zu passiv.
Das ist absolut richtig. Ich meine, es ist halt, wenn du es dann vor allem vergleichst, schöner Übergang, wenn wir Deadly Disguise angucken. Deadly Disguise ist ein proaktives Deck, was wirklich extrem schöne Reprint-Karten drin hat. Die Mana-Basis ist hierbei wirklich grausam. Wir haben halt Boros Garnison, was halt ein Bounceland ist. Wir haben Jungle Shrine, was halt ein Free-Color kommt getappt ins Spiel ist. Wir haben noch andere Bounce wie Celestia Sanctuary. Wir haben Tempel, 3 Stück drin, alle 3, die es natürlich gibt. Ultra weak und schlechte Mana-Basis, über die wir ja schon mehrfach geredet haben. So,
ach so, was wie Snarls und Fortified Village und so. Will man eigentlich nicht mehr spielen.
Echt nicht gut, echt nicht gut. Und dann schaut man sich den Commander an. Kaust, Eye of the Glade, ist ein 2-Mana in Naya-Farben. Ein grünes, ein rot-weiß-hybrides, also man kann es entweder mit Rot oder Weiß bezahlen. Legendary Creature Dryad Detective, ein 2-Mana 2/2-Dude. Die halt sagt, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, aufgedeckt wird in diesem Zug, einem Gegner, wenn eine Kreatur aufgedeckt wurde in diesem Zug und sie dem Gegner Schaden zufügt, darfst du eine Karte ziehen. Und dann kannst du halt tappen und eine Face-Down-Attacking-Creature Face-Up turnen. Das heißt, du verdeckst halt alles mit Morph, Supermorph, Megamorph oder sonstigen Möglichkeiten.
Disguise.
Genau, Disguise oder auch das neue, wie heißt das?
Ich glaube, über das stolpern wir immer.
Genau, Disguise und Cloaken, so ist es richtig. Wir können es auch cloaken,
Disguise, unsere Cloak.
Kreaturen. Genau.
Ja.
Und das ist halt super, super nett, super cool. Und dann hat man da halt so Sachen drin wie den Krosanischen Wolkenkratzer, eine 10-Mana 13-13, eine der ikonischsten Kreaturen für mich, weil die in Aufmarsch drin war, der halt einfach Morph 9 hat. Das heißt, man macht einfach in der zweiten Runde, nimmt man den Chaos rein, in der dritten Runde den Krosanischen Wolkenkratzer, in der vierten Runde greift man an und dann deckt man einfach so eine 13-13 Kreatur, auf dem Gegner einfach zu Gesicht massiert. Und das ist so,
das ist schon cool.
Geil, weil du hast so viele coole Flip-Effekte, die beim Aufflippen was tun. Du hast so viele coole Morph-Kreaturen, die einfach nur zuhauen. Ja. Du bist so proaktiv, dem Gegner einfach, wie ich es immer schon sagt, das Gesicht amassieren. Und das Deck hatte auch noch coole Reprints mit unter anderem sowas wie Jeskar's Will, einer der meistgespielten roten Zauber im Commander. Eine Seedborn Muse, das ist die Karte, die alle Leute hassen, weil du alle Länder während jedes Zugs enttappst. Und wir erinnern uns dran, wir können Kreaturen immer aufdecken, wenn wir wollen.
Ja.
Es ist für mich einer der coolsten Second Commands, die ich je gesehen habe. Mit Duskana the Rage Mother. Das ist eine 5-Mana 5-5 Legendary Creature Bär. Es ist einfach ein 3-Color-Bär.
Ja.
Und die sagt halt, immer wenn sie ins Spielfeld kam, ziehen wir für jede Kreatur, die mit Base Tower oder Puffness 2-2 ist, eine Karte, was die halt alle sind, oder halt auch alle Bären gefühlt. Und immer wenn eine Kreatur mit Base Power Toughness 2-2 angreift, kriegt sie +3/+3. Und man kann sie halt auf den Trigger, dass sie halt, also +3/+3, dann kriegen, kann man mit 5-5ern zuhauen. Das ist so genial. Und es zählt halt nicht nur für eine Kreatur, sondern immer wenn eine Kreatur, das heißt, eure 2-2er werden zu 5-5ern. Und wenn ihr da trotzdem irgendwas macht, ja, dann deckt ihr die halt im Notfall auf und dann ist es halt im Notfall Akroma Angel of Fury, ja, mit Fliegentrampel, Schutz vor Blau, Schutz vor Weiß, gib ihm. Das ist so ein schönes, schönes, schönes Deck.
Total. Und selbst, ich glaube auch Duskana, The Rage Mother, ist das, was wir am nächsten bekommen von einem Vanilla Tribal Commander. Weil im Endeffekt, also das ist das Problem, ich glaube, das hatten Mark Rosewater auch mal in irgendeinem Podcast oder so mal erwähnt, in irgendeinem Interview, dass sehr viele Leute sich gewünscht hätten, dass es irgendeine Art von Vanilla-Matters-Commander drin hat. Also einfach nur quasi Kreaturen, die keine Effekte haben, sondern einfach nur eine Statline. Und ich glaube, das Problem, was er gesagt hat, ist halt, jede Kreatur, die du dafür designen würdest, dass Vanilla Matters, ist keine Vanilla-Kreatur. Deswegen kannst du sie eigentlich ja nicht verwenden. Aber Duskana, dadurch, dass du einfach nur Bears spielen kannst, also einfach nur 2-Mana 2-2s oder selbst 1-Mana 2-2s und so weiter, dass die dann halt einen Push kriegen und dass du so eine grundsätzliche Strategie bekommst. Ich mag halt, wie einfach diese Karte ist. Und natürlich der Flavor-Win, dass die Bärenmutter ganz gut mit den Subtypen der Bären funktioniert in Magic, ist natürlich ist großartig. Also, aber auch wie du schon sagst, also Reprint-seitig haben wir halt allein, dass wir Toski und Naheb im selben Deck haben, von sich aus großartige Monocolored Commander, die man auch ruhig mal wieder sehen kann. Sagt schon echt einiges aus. Und Seedborn Muse, ja, deckt das Ganze auf jeden Fall nochmal ganz gut ab.
Wobei man ja auch sagen muss, der Value in dem Deck, also vom Value her ist es der wenigste. Das ist das günstigste Deck. Was aber auch einfach daran liegt, dass ich glaube, in der Landbase ist keine Karte drin, die mehr als 50 Cent kostet. Und das ist halt bei vielen der anderen haben wir zumindest irgendwie so ein, keine Ahnung, Buyuka-Bock, Tainted Island oder wenn wir gleich noch dabei kommen, zumindest mal irgendwie eine Reliquary Tower oder sowas drin.
Ja.
Wo ich halt sagen muss, so hey, also das, hier ist ja gar nichts drin.
Ja, total. Also diese Geschichte mit den Snarls und halt diesen Fortified Village. Und ich meine, sie geben sich ja zumindest schon Mühe mit sowas wie Sacred Peaks, also ein Tapland, was aber zumindest die Basic Land Typen und sowas hat. Ja, das ist schon mal okay.
Wenn ich es nicht aussuchen kann, weißt du, was bringt dir da?
Das ist halt das Ding, ja. Das bringt es halt dann wirklich nicht.
Frozen Verge kann es raussuchen und getappt ins Spiel bringen.
Ja. Ja, das wäre ja zumindest was, dass man sich so ein bisschen das filtern kann oder so. Aber ja, die Landbase, ich glaube, da werden wir mit diesen Produkten auf jeden Fall nicht mehr glücklich. Aber ich bin tatsächlich überrascht über, also das kommt so bei mir in die Kategorie wie das Boros-Deck. Da habe ich allein schon Spaß an diesen ganzen verschiedenen Karten, die da eben drin sind. Und halt eben dieses konstante Rätseln. Ich finde Kaust als Commander ziemlich strong. Einfach, dass du halt jede Karte einfach aufdecken kannst, die halt angegriffen hat. Das ist natürlich auch immer so ein Gamble von wegen, blockt man jetzt diese 2-2, aber riskiert dann, dass da drunter eine riesige Kreatur, irgendwie so ein Cloud Scraper 13-13 dahinter steckt. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne, runde Sache. Proaktiv kann man, glaube ich, ganz gut als Einsteiger was mit anfangen. Mhm. Und zu guter Letzt, die letzte Deck-Geschichte, die wir haben, ist Deep Clue Sea, ein Token-slash-Clue-Matter-Thema, mit angeführt von Morska Undersea Sleuth. Ein 3-Mana, ein grünes, ein weißes, ein blaues für eine 2-3 Legendary Creature, Vedalken Fish Detective. Erinnert mich sehr an Aquaman. Er löst Verbrechen unter Wasser. Wow. der erstmal sagt, du hast keine maximale Hand-Size und am Beginn deiner Upkeep investigate, das heißt, man kreiert einen Clue-Token. Dann, immer wenn man eine zweite Karte jeden Zug gezogen hat, kann man 2/1/1-Marken auf diese Kreatur legen. Also, im Endeffekt willst du den Frühspielen mit den Clues mehr Karten ziehen und für jede zweite gezogene Karte pro Zug kriegt er eben 2 Marken und kann da eben sehr schnell sehr groß werden. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen das Subthema dieses Decks, +1/+1 Marken quasi, oder?
Jein, also es ist +1/+1 Marken oder halt tatsächlich generell Tokens.
Ja.
Also es ist tatsächlich so, dass ganz viele Karten in diesem Deck, wie zum Beispiel Adrix und Nev Twincaster, die halt sagen, wenn ein oder mehr Token auf einer Kreatur generell kreiert wurden, kriegst du doppelt so viele, so ist es richtig, also Token.
Genau.
Und dann hast du halt Benny Brax, der Soglist aus Streets of New Capenna, der halt sagt, für 4 Mana 3/2 und immer zu Beginn des Endsteps, wenn ein Token kreiert wurde, darfst du eine Karte ziehen. Und deshalb, also es ist viel auf generelle Tokens drauf, wo ich halt sagen muss, das ist schon ganz geil. Und dann habe ich halt sowas, was mich halt Brain Brain Explosion einfach gibt. So Mechanized Production, wo du halt für 4 Mana Enchantment hast, eine Aura, wo du zumindest für Songsmans eine Kopie der enchanteten Artefakte bekommst. Und wenn du 8 desselben Namen hast, hast du gewonnen. Aber es geht einfach nur darum, dass du da wirklich sowas hast, was jede Runde was macht. Mir fehlt nur die Followed Footsteps, die halt jede Runde noch eine Kreatur kopieren. Aber ansonsten ist es ein sehr cool durchdachtes Ding. Und dann kommen wir halt, ich habe ja schon 2 der teureren Reprints genannt. Ja, also mit Adrix und Benny. Und dazu kommt dann halt sowas wie Koma. Leute, die Standard gespielt haben oder so, kennen Koma noch sehr, sehr, sehr gut. es ist Farewell drin. Farewell ist der Removal schlechthin in Commander.
Der beste Board Wipe.
Es ist so krass. Und, was ich ganz lustig fand, der Teller of Tales ist das erste Mal gereprintet worden. Also Kulane. Im Endeffekt eine Throne of Eldraine, Brawl, Commander Front war. Das ist jetzt schon der 2. den wir gereprintet haben. Das heißt, so langsam aber sicher bringen sie alle diese Brawl-Commander mal wieder in irgendwelche Decks rein. Und naja, value-technisch, wie gesagt, ist das hier einfach das höchste Deck. Ich finde es schön, dass sie hier und auch in dem Blame Game Planeswalker reingebracht haben. Das sehen wir auch nicht alle Tage, dass wir Planeswalker in Commander-Deck sehen.
Das stimmt.
Es sei denn, es ist ein Planeswalker-Commander-Deck. Und das finde ich an für sich wirklich, wirklich gut. Und muss sagen, da bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Deck. Also das ist sehr cool. Mana-Basis auch hier. Natürlich, wir haben 3 Tempel, bla bla bla. Haben wir alle schon mehrfach gesagt. Wir haben aber auch sowas wie Spire of Industry, die Entapped ins Spiel kommen. Wir haben mehrere Sachen, die Entapped ins Spiel kommen. Path Ancestry kommt leider zum Beispiel getappt rein oder so. Und Frozen Verge auch wieder. Aber es sind ein paar Sachen, die Entapped reinkommen. Und es sind, glaube ich, nur 2 statt 3 Bounce Lands drin. Aber ja, es ist ein ganz rundes Deck für den Preis, das es macht, glaube ich.
Ich frage mich gerade, warum ist das Path of Ancestry überhaupt drin? Also wahrscheinlich, weil der mit Vedalken Fish Detective auf jeden Fall 3 mögliche Creature-Types drin haben könnte. Und wir haben relativ viele Detectives hier drin.
Ja.
Dass das vielleicht darum auch geht. Aber es ist kein Tribal-Deck, was ich eigentlich normalerweise als Path of Ancestry also in anderen Decks würde ich den, glaube ich, gar nicht spielen. Aber naja, gut.
Es geht ja wirklich drum, dass da irgendwie +1/+1 Marken auf irgendwas draufkommen.
Ja,
wie gesagt,
fair.
Der Commander selber, also Morska selber, ist gar nicht so auf dieses Marken wirklich angesetzt. Sie sagt halt einfach, wenn man 2 Karten gezogen hat, wenn man die zweite Karte gezogen hat, so ist es richtig, den kann man eben nur Substanz 1 Marke, 2 plus 1 Substanz Marke drauflegen. Man muss aber dabei sehen, wir haben ja mit Sophia, Dodge Detective, eben einen zweiten Commander. Und den finde ich wiederum sehr, sehr witzig, dass der halt mit drin ist. Weil es ist ein 4-Mana 3-4 Human Detective. Und wenn sie ins Spielfeld kommen, kreieren wir Tiny. Ein legendären 2-2 Dog Detective mit Trampel.
Sehr gut.
Was schon mega ist, dass sie einfach einen Hund mitbringt. Dann kann man für ein Mana ein Artefakt opfern, um eine +1/+1 Marke auf jeden Hund, den wir haben, zu legen. Ja, Dog Synergies. Ja. Ja, und immer wenn ein Dog dem Spieler Kampfschaden zufügt, kreieren wir ein Food und investigieren. Also kriegen wir dann eine Clue. Und das muss man halt sagen, beide Tokens. Detectives, beide Detectives und beide Commander sozusagen, haben nichts mit dem Rest des Commander-Decks zu tun. Der Rest des Commander-Decks sind halt Artefakte, wie man sie kopiert, wie man irgendwie Koma ins Spiel haut und eine dicke Serpent hat oder einen Junk-Wielder, der Affinität zu Tokens hat. Keiner von beiden hat wirklich was mit Tokens zu tun. Und denkst dich so, ha, irgendwie ist das weird.
Ja, total. Ich meine, es ist halt witzig. Ich meine, das könnte halt auch so eine Universe Beyond Scooby-Doo sein. Also wenn nicht diese Karte, dann welche sonst?
Stimmt.
Karte so ein Scooby-Doo-Token oder sowas. Das wäre richtig witzig. Aber wir haben hier auch Commander Legacy All-Star Tour Talk, a.k.a. den Kappa Cannoneer hier wieder drin. Ich weiß nicht, wird überhaupt noch so krass gespielt? Oder ist der Hype schon wieder vorbei?
Absolut.
Okay.
Aber cool. Dadurch, dass das Deck sehr weit produziert wurde, ist der nicht so teuer, wie wir alle gedacht haben. Aber es ist eine geile Karte, die halt auch im Commander sehr, sehr stark ist und sehr, sehr schnell beenden kann.
Okay. Aber ja, das waren so im Groben und Ganzen die vier Decks. Wenn du dir eins davon kaufen müsstest, unabhängig davon, ob du dir wirklich eins kaufst, welches würdest du denn empfehlen oder anders gesagt, welches würdest du denn kaufen?
Wenn das ich würde das Revenant Raccoon kaufen. Das ist Reanimator Dimir Deck, weil das einfach für mich eins der coolsten Decks ist. Man kann es, glaube ich, so relativ easy aus dem Box herausnehmen und spielen und das auf sehr vielen Tables einfach runterspielen. Auch das ist meiner Meinung nach so ein bisschen die Empfehlung, weil wir haben einfach meiner Meinung nach das Problem, dass das rot-weiß-grüne Deck, das ist zwar ganz cool mit dem Morph, aber gerade für Anfänger oder so, ist Morph halt was schwierig ist, im Auge zu behalten, weil man muss, die Morph-Kreaturen darf man auch nicht untereinander irgendwie so switchen, sondern man theoretisch müsste man auf die Morph-Karten Morph 1, Morph 2, Morph 3 draufschreiben, dass man immer weiß, welche Morph-Kreatur welcher Zeitpunkt ist. Und naja, ich habe ja schon vorgewarnt, ich würde auf den Commander-Tisch auch hingehen und sagen, wenn jemand einpackt, ohne vorher alle Kreaturen aufzumorphen, würde ich tatsächlich meckern und Judge rufen. Und da gibt es einige Sachen, wo ich sage, wow, Morph ist halt immer schwierig. Morph kann man auch nicht so geil per Webcam spielen, das muss man ja auch immer bedenken. Und Naya-Deck ist, wie gesagt, ist ganz nett, aber die beiden Commander passen für mich nicht Band-Deck passen nicht zum Deck. Ist ganz okay. Und Blame Game ist gerade für Anfänger, glaube ich, wirklich nicht gut. Und für Fortgeschrittene sind ganz nette Karten drin, aber die kann man wahrscheinlich auf dem sekundären Markt einfacher holen.
Vermutlich. Und ich glaube, in eine ähnliche Richtung wird tatsächlich mein eigenes Kaufverhalten auch gehen. Ich wäre tatsächlich, wenn ich eins kaufen müsste, bei Blame Game, einfach nur wegen Feather und wegen den einzelnen Pieces. Ich glaube, da kann man ein gutes Feather-Deck drumherum bauen. Mit ganz guten eigenen Karten und dann vielleicht halt wirklich so ein Pillow-Fort-Deck, wo ich aber wahrscheinlich irgendwie grün wegen den ganzen Fock-Effekten noch mit reinnehmen würde. Und halt, ja, irgendwie versuchen, die Karten gut zu veräußern. Und ich glaube, was man noch so empfehlen könnte, wäre das dreifarbige Deck, was wir eben besprochen haben. Das Morph-Deck, zumindest weil es halt das Naya-Deck. Einfach nur aus dem Grund, weil es halt einen proaktiven Approach hat. Wenn man noch gar nichts mit Commander hat, dann kann man auf jeden Fall damit so ein bisschen was machen und sitzt nicht einfach nur da und wartet auf seinen Untergang. Ansonsten natürlich Revenant Reckon, wie du meinst, ist wahrscheinlich das beste Deck. Einfach nur aufgrund von Reprints und halt dem Reanimation-Plan. Aber ja, wie findet ihr denn die vier neuen Commander-Decks von Murders at Carl of Manor? Werdet ihr euch davon eins holen? Wollt ihr überhaupt noch mehr Commander-Decks haben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und ich würde mal sagen, wir switchen mal die Themenbereiche einmal von Commander zu Competitive. Und zwar haben wir eine Ankündigung zur neuen Season der Regional Championship und damit auch quasi der Pro-Tour bekommen. Was sehr interessant ist, gerade von Europa ausgehend, das hat ja momentan, also es gab in allen Bereichen, muss man so sagen, einen Wechsel der Tournament-Organizer. Und wir wollen ein bisschen darüber besprechen, was der Grund sein könnte und was das für Folgen haben könnte. Aber wir fangen mal mit dem Wichtigsten zuerst an. Wir haben bisher in Europa und auch im afrikanischen Raum, also in dem sogenannten EMEA,
ja,
europäisches, Middle Eastern und afrikanisches,
ja,
hatten wir Legacy European Tours gehabt. Die sind ab der zweiten Hälfte von 2024 raus und zurückkommt TournamentCenter.gg, die sich dann umbenennen werden in European Magic Series. Hast du schon mal was von Tournament Center gehört und hast du auch schon Erfahrungen, wie sie ihre Turniere organisieren?
Tournament Center ist großartig. Tournament Center ist geil. Tournament Center macht nämlich Coverage.
Ja? Sehr gut.
Also das kann ich zumindest schon mal sagen. Und das, ja, wahrscheinlich dann auch von den Regional-Sachen. Tournament Center ist ein sehr beliebter, unter den Judges ein sehr beliebter Organisator, vor allem im Vergleich zu Legacy. Abgesehen, ja, davon, dass sie natürlich einen wesentlich besseren Namen haben als Legacy. Man, ja, nennt sie ein Unternehmen ja auch nicht irgendwie Pioneer oder Modern. Man macht dann irgendwelche Turniere. Aber Tournament Center wird ein Aufatmen geben. Gerade, wie gesagt, was die Judges angeht, sind da die Leute sehr, sehr happy. Und am Ende des Tages muss ich sagen, ich bin ebenfalls happy und ich bin gespannt. Weil das ist jetzt was, wo ich sage, Tournament Center traue ich zu, dass sie fair genug sind, anständig zu staffen. Und da würde ich wahrscheinlich sogar auf so einem Regional Championship auch mal tatsächlich judgen wollen. Alleine, ja, für die Erfahrung und einfach für das, was es ist. Kurzer Hinweis dazu, Regional Championships sind sozusagen der zweite Schritt auf dem, ja, Weg, der World Champion zu sein. Und zwar läuft es dann halt so ab, dass man die Regional Championship Qualifiers hat. Die sind zum Beispiel bei euren Local Game Stores im Ort oder halt im Ort nebenan. Dann gibt es den Regional Championship. Die funktioniert halt, sind halt meistens in größeren Städten. Gent zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Und da haben wir dann halt die Regional Championships und die qualifizieren jemanden für die Pro Tour. In der Pro Tour kann man dann halt gegen andere Leute aus der Pro Tour spielen, wie zum Beispiel Amsterdam wird auch eine Pro Tour sein. Und wenn man da dann gewinnt, kann man an der World Championship teilnehmen und Weltmeister werden. Das ist der grobe Weg. Das heißt, ihr könnt von Local Game Store theoretisch zu Weltmeister werden. Das machen halt jeweils verschiedene Leute. Regional Championship, Qualifiers, wie gesagt, eure Local Game Stores, Regional Championships, jetzt demnächst Tournament Center, bisher Legacy, zumindest für unseren Bereich. In den anderen Bereichen hat es, wie gesagt, auch gewechselt. Und Pro Tour bzw. World Championship macht Wizards, glaube ich, sogar noch selber.
Genau, also ab der Pro Tour gibt's quasi die offizielle Version. Da wird's ja auch auf den Magic Cons eben angeboten, die verschiedenen Pro Touren. Quasi, wenn man den Regional Championship einmal abgeschlossen hat, dann ist man quasi in den Händen von Wizards of the Coast und hat dann einfach die Pro Tour Benefits. Und wenn man sich da halt eben qualifiziert für die World Championship, dann ist man auf jeden Fall sehr sehr bekannt, würde ich sagen. Ich fand immer der Weg bis zur Pro Tour ist immer so ein etwas steiniger bisher gewesen. Ich glaube, war nicht sogar letztes Wochenende, war doch auch eine Modern Regional Championship von Legacy, richtig? Also genau, von Legacy European Tour.
Genau, in Gent.
Genau, in Gent. Genau. Und das war halt auch was, ich habe persönlich nur davon erfahren, weil Andrea Mengucci es auf Instagram gepostet hat.
Und ich habe davon erfahren, gar nicht, als MTG Malone tatsächlich die Möglichkeit geboten bekommen hat, mal Modern zu spielen und davon auf Twitter gepostet hat.
Ja. Es sind halt immer die Content Creator und nicht halt die offiziellen Sourcen. Es gibt nichts von Wizards of the Coast selber, die ankündigen, wenn so ein Regional Championship angeht. Und das ist vielleicht einer der Probleme, zu dem wir vielleicht kommen, warum die Turnier-Organizer das gewechselt haben. Und wie du schon sagst, also Tournament Center, ich persönlich habe jetzt noch keine Berührungspunkte mit denen gemacht, aber ich vertraue da auf jeden Fall deinen Aussagen. Und wenn sie da halt wirklich Coverage machen und auch gute Coverage machen und das halt auch gut kommunizieren, dann kann es auf jeden Fall was ziemlich Cooles werden. Ich würde mir ja wünschen, dass sie noch mal die offiziellen Wizards of the Coast bzw. twitch.tv/magic ist es, glaube ich, einfach für solche Sachen nutzen würden, wenn halt wirklich Events irgendwie dran teilnehmen, dass halt eben die Turnier-Organizer eben sagen können, okay, wir streamen da drauf und alle kriegen das auf jeden Fall mit und können da reinschauen, egal wo das in der Welt ist.
Es ist halt schon alleine gut, du siehst halt, dass tatsächlich die ja auch nicht nur Magic machen, sondern die haben auch Yu-Gi-Oh! Turniere, die haben auch Pokémon-Turniere und sie machen halt eine ganze Menge Sachen damit. Und das zeigt halt schon, hey, da sind so viele Sachen, so viele Leute, die dahinter stecken. Da ist halt auch eine Company dahinter, die Ahnung hat, muss man einfach so sagen, wie es ist.
Ich bin halt so ein bisschen gespannt, was jetzt diese Entscheidung quasi angerührt hat. Also nur ganz der Vollständigkeit halber, wir haben auch einen Wechsel der Turnierorganizer in den United States. Ab dem 4. bis 6. Oktober 2024 wird es nicht mehr von DreamHack organisiert, sondern von Star City Games, die ja auch schon eine Instanz in der Magic-Welt sind. Die kennt man ja auch durch andere Turniere und die machen das ja auch eigentlich durchgehend, anders wie Channel Fireball, die irgendwann auch mal aufgehört haben. Und im Mexiko, Central America und Caribbean Regional Championship gab es auch einen Wechsel von Yellow Rabbit zu Necro Tower. Das heißt, hier haben wir halt eben wirklich in den drei Regionen, wo Magic Competitive stattfindet, eben drei neue Wechsel. Glaubst du, das hängt mit einer zentralen Strategie zusammen, dass man da irgendwie jetzt, dass William Jensen sich gesagt hat, nee, wir müssen da anständige Leute dran haben, lass uns mal wieder zu den OGs zurückgehen mit Tournament Center und Star City Games? Oder was glaubst du, ist die Motivation dahinter?
Legacy war ja auch ein OG. Legacy ist ja auch ein alter Tournament-Organisator. Und ich muss sagen, ich glaube, es ist ähnlich wie bei der Deutschen Bahn. Jetzt müssen nicht alle wegrennen, sondern die Streckenabschnitte werden halt tatsächlich an Unternehmen sozusagen vermietet oder verpachtet in dem Moment. Und ich glaube, das ist hierbei auch, dass einfach Pachtverträge für EMEA, Mexico, Central America, Caribbean Region und United States einfach ausgeglaufen sind. Und dann setzt man sich an den Verhandlungstisch und sagt, hey, wer macht's am günstigsten? Und wer macht davon tatsächlich den coolsten Shit? Und wer will es überhaupt machen? Und naja, wenn halt dann, also es kann auf der einen Seite sein, dass diese Firmen sich teilweise gar nicht mehr an den Tisch gesetzt haben. Also ich kann mir gerade bei Legacy, die ja teilweise sehr herbe Verluste eingefahren haben, auch vorstellen, dass die gesagt haben, hey, wir machen das einfach nicht mehr. Wir haben da keine Lust mehr drauf. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass sie einfach sich an den Tisch gesetzt haben, ein Angebot abgegeben haben, aber eben von Tournament Center oder halt von den anderen überboten sind oder halt unterboten in dem Fall. Und ja, das sind halt Sachen, die passieren hinter verschlossenen Türen. Aber dadurch, dass es drei große Regionen sind, die zeitgleich alle eine neue Position bekommen, gehe ich einfach davon aus, dass die Möglichkeit ab dem Oktober einfach ausgelaufen sind. Dass die Verträge bis Oktober liefen oder halt bis November, Oktober, wer kommt vor Oktober, September, so bis September liefen oder so und danach neue Leute gefunden wurden. Und ich glaube, das wird hier auch der Fall sein. Es wird einfach der Fall sein, hey, Verträge sind ausgelaufen, hier sind neue Verträge, wer macht's, wer hat Bock und die Firmen haben sich gemeldet.
Ja. Und was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, bei Tournament Center, wenn man auf der Webseite geht, momentan geht da halt noch nicht viel. Die sind ja jetzt erstmal wieder quasi aus der Pause wieder zurück sozusagen und finden sich jetzt ein. Aber ich finde, die Informationsbasis ist jetzt schon besser als bei der Legacy-Webseite, wo man teilweise überladen wird von verschiedenen Informationen, die vielleicht auch nicht relevant für einen sein werden. Hier sagen sie zum Beispiel, dass sie bewusst sind, dass viele Leute sehr excited sind, was diese neue Season angehen wird. Und sie planen, ein neues Update zu schicken am 19. Februar. Man kann sich auch für den Newsletter eben anmelden und dann eben für alle Leute, die da competitive dann Interesse haben, um da eben up to date zu bleiben. Auch Discord-Server und Twitter-Accounts sind da hinterlegt. Also, wenn ihr plant, in Zukunft vielleicht competitive zu spielen, dann ist das auf jeden Fall was man im Blick behalten sollte, wie es dann mit Tournament Center weitergeht, beziehungsweise mit den European Magic Series. Und wir sind gespannt, wie denn coverage-mäßig das weitergeht. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es halt nicht nur ein Auslaufen von Verträgen ist, was jetzt quasi mit neuen Unternehmen, mit neuen Konkurrenten quasi aufgefüllt wird, sondern dass tatsächlich eine vielleicht etwas solidere und größere Strategie dahinter steckt. Argumente dagegen wären, dass 20% der Belegschaft gekündigt worden sind und vielleicht keiner mehr da ist, um das zu organisieren. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt und ich würde mir wünschen, dass vielleicht zum Ende, Mitte Februar hin, vielleicht so eine große Ankündigung kommt, nicht nur von Tournament Center, sondern auch von Wizards of the Coast, die vielleicht auch sagt, hey, es wird wieder Events auf twitch.tv/magic geben. Wir werden wieder die verschiedenen Events shoutouten und es gibt vielleicht einen extra expliziten Kanal, wo man irgendwie sagen kann, okay, hier sind alle unsere Events für Magic-Spieler, die interessant sind. Dass einfach die Informationsbasis sich nicht auf so viele Webseiten verteilt, weil das war eben so ein bisschen der Tod für Competitive Magic, meiner Meinung nach, in letzter Zeit, ist halt so dieses, wo sind die Qualifier-Events, wo muss ich hinreisen, warum sind keine in Deutschland und warum beschweren sich die Stores über die viel zu teuren Turnier-Packages, die sie da kaufen müssen und vor allen Dingen, wo kann ich vielleicht Last-Minute-Qualifier, wo gibt's große Events, wo kann man auch einfach hingehen, um Händler zu sehen und sowas, und das sind also einfach alles Informationen, um Spaß zu haben, um sowas alles, die halt so ein bisschen fehlen, und hoffentlich bedeutet diese Änderung eben, dass es da ein bisschen klarere Sachen geben wird. Aber was sagt ihr zu der Rückkehr von alten Tournament-Organisern mit dem Tournament-Center eben für Europa? Habt ihr Bock darauf? Habt ihr euch an Legacy vielleicht ein bisschen gestört, was die bisherigen Qualitäten angeht?
Oder
freut ihr euch jetzt? Oder dem Namen? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich freuen, da von euch zu lesen. Und dann haben wir noch eine letzte kleine News zum Thema Fallout Commander Decks, die im, ich glaube, März kommen sollen.
Ja.
Ein Universe Beyond Set, was sich im Fallout-Universum abbilden wird. Und die Frage erstmal, hast du Bock auf Fallout Commander Decks oder ist das was du ausklammerst wegen Commander?
Nee, easy. Fallout habe ich Bock drauf. Das ist genau, wie ich bei Herr der Ringe ja Bock drauf hatte auf die Commander-Decks. Mhm. Ich werde mir bei den Fallout-Decks genauso machen, wie ich es bei den Warhammer-Decks gemacht habe. Ich habe mir so einen kleinen Koffer genommen, habe alle vier Commander-Decks gesleeved, habe die da drin und gib ihm. Also das sind halt so kleine Minigames für mich. Und wenn ich halt irgendjemanden treffe, der halt sagt, hey, boah, ich habe Bock auf Herr der Ringe, dann sage ich, hey, voll cool, ich habe hier ein Kartenspiel, das heißt Herr der Ringe Commander. Möchten wir uns das nicht mal gemeinsam anschauen? Und so werde ich es hierbei auch machen. Fallout hat mich tatsächlich nie so hart gecatcht wie die meisten anderen. Ich habe so ein paar Sachen nebenbei mal gespielt, so auf der PlayStation 2 damals, das war ziemlich gut. Aber es hat mich halt nie so hart gecatcht, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich weiß um die Bedeutung der Franchise. Und ich finde auch den Stil, dieses Postapokalypse-Gedöns, finde ich so geil. Deshalb, ich bin gespannt, ich hab Bock.
Ja, ich auf jeden Fall auch. Und wie es immer ist bei diesen Special Commander Releases, gibt's ja auch irgendeine Art von Release-Event. Wahrscheinlich wird's bei Fallout auch nicht anders sein, wo man sich die neuen Decks eben kaufen kann, sofort in der Runde spielen kann. Und was da eben auch gibt, sind Release-Promos. Und unfreiwillig angekündigt wurde quasi eine für eben diese Fallout-Release-Geschichte. Und zwar wurde auf eBay laut einem Reddit-Post, den ich hier gesehen habe, zwei War Room-Promokarten mit eben dem Fallout-Artwork gezeigt und aber auch gleichzeitig zum Verkauf angeboten. So Leaks sind ja eigentlich eher selten, also beziehungsweise nicht selten, also es passieren schon regelmäßig Leaks, aber dass sie auch direkt in fertiger Form gezeigt und auch zum Verkauf angeboten wird. Was glaubst du, steckt dahinter? Was glaubst du, ist da passiert? Haben da Distributoren falsche Promos rausgeschickt oder was ist da los?
Ja, also das ist die ziemliche einfache Antwort ist ja. Der Punkt ist, wir haben hier eine Karte, die für den Release-Date da ist. Heißt, wir haben die Möglichkeit, dass Release-Promos jetzt schon rausgeschickt wurden. Von den Distributoren teilweise. Wenn ich da eine Story zu erzählen darf, ohne dass irgendwelche Distributoren oder Stores dafür namentlich genannt werden müssen. Ich hatte, ich glaube, fast 2 Monate vor dem Commander Masters Release die Release-Promo von Commander Masters in der Hand. Und sie waren nicht offiziell überhaupt gespoilert. Das heißt, ich hatte diese Möglichkeit, theoretisch auch hinzugehen und zu sagen, hey, das ist eine Karte, die kann ich verkaufen. Fun Fact, es war genau zu der Zeit, wo auch diese Pinkerton-Sachen alle liefen, deswegen waren wir da ein bisschen eingeschüchterter.
Ja.
Der Mensch hier die juckt das nicht aus Florida. Mit den Pinkertons.
Fear, ja.
Genau, No Fear. Rudy ist hier, auf jeden Fall, das ist vom Prinzip her genau dasselbe. Also, wie gesagt, mir ist es genauso passiert und ich habe auch im Store, als ich dann draußen stand, so gesagt, so hey, also ich habe gerade diese Promo hier bekommen, die ist vom neuen Set und alle so, oh krass und muss man leaken und so. Und ich dachte so, nee, finde ich nicht so geil. Wir reden ja sonst sehr, sehr selten über Leaks, eben genau aus dem Grund. Aber das passiert regelmäßig, dass die Stores Kartenfeuer haben. Dass hier das Ding vertickt wird, das ist schon eher ein bisschen seltener.
Ja, und genau, da der obligatorische Hinweis, dass wir von inoffiziellen Informationen sprechen. Es kann sein, dass dieser Leak nicht echt ist. Also ich persönlich gehe davon aus, dass er echt ist, weil diese Story, wie du schon meinst, die checkt ganz gut mit der Art und Weise, wie Fehler dieser Art passieren.
Wäre es keine Release-Promo, wäre es was anderes.
Genau, und ich meine, ne, also es könnte auch sein, dass die eigentliche Release-Promo ist was anderes und jemand hat hier Fakes erstellt und die auf den Markt gepackt. Kann alles sein, nur der Disclaimer hier, das muss nicht stimmen unmittelbar. Aber ich würde schon sagen, dass es halt ziemlich valide ist. Und halt, ich finde, das hat ein neues Level an Dreistigkeit fast schon erreicht. Also ich erinnere mich schon an sowas wie der Ixalan-Leak von dem originalen Ixalan-Set, wo einfach dieses gesamte Print-Sheet quasi abfotografiert und online war. Wo man auch gesagt hat, boah, krass, jetzt sehen wir einfach alle Karten von Ixalan noch weit vor der Preview-Season. Aber da gab es nie physische Verkäufe, wie jetzt hier in dem Fall, wo das halt auch deswegen ja bekannt worden ist, weil das jemand auf eBay verkauft hat. Und auch die Tatsache, dass es irgendwie witzlos ist, sowas vor dem Release zu kaufen, weil zum einen ist es nur ein Reprint, also man hat jetzt keine exklusive Karte, die man hat. Und sobald das Set released ist und diese Release-Promo eben in Voraussicht, also wenn es halt weiter verbreitet ist, dann hat sie ja auch jeglichen Mehrwert verloren. Also sie ist jetzt nicht erkennbar irgendwie irgendwo vom Fließband gefallen oder so oder hat irgendwelche Sachen drin, wo man sagt, okay, hier könnte man jetzt da großartig nachweisen, dass das eine Vor-Release-Promo ist. So. Ja. Was ich aber sagen halt würde, ist
ja. Haut raus.
Ich würde noch sagen, ich finde die Promokarte ziemlich cool, weil War Room ist eine ziemlich gut spielbare Karte und ist auch eine, auf die ich schon länger mal drauf geschielt habe, aber die mir bisher immer noch einen Tacken zu teuer war, um es mal eben zu bestellen. Aber ja, das ist fand ich
einfach spannend. Da finde ich den Flavortext ist einfach fail, ehrlich gesagt. Ja, Brothers of Steel, bla bla bla, keine Frage. Aber sie hätten noch einfach sagen, Gentlemen, you can't fight here. This is the war room. Hätten sie einfach so perfekt da drauf machen können. Ich verstehe nicht, warum sie es nicht gemacht. Ja, egal.
Ja.
Auf jeden Fall, genau, die Karte ist War Room. Spannenderweise, wenn man auf dem eBay-Listing schaut, sind 7 Stück verkauft worden, mal 2, krass. Also 14 Stück. Ja. In diesen Promo-Packs, die die Stores bekommen, sind meistens 15 Karten drin. Das heißt, die Person wird eine für sich behalten haben. Mhm. Aber es ist halt super schon spannend zu sehen, dass hier einfach 7 Stück verkauft wurden für 60 US-Dollar. Für eine Karte, die ihr bei Release, wenn ihr euch das Commander-Deck kauft, wahrscheinlich umsonst bekommt.
Ja, find oder halt so viele, wie es halt der Laden dann jeweils hat. Aber genau, und es ist halt, wie gesagt, ein Reprint. Also, wie gesagt, es ist solche Obskuritäten, die da passieren werden, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Collector. Aber ich glaube, da finde ich zum Beispiel diese Discard-Karten, wo quasi einfach nur groß Discard draufsteht, die so wirkliche Produktionsfehler sind, wenn sowas in Booster landet oder in Umlauf kommt, finde ich so viel spannender. Oder wir hatten ja auch zum Beispiel die Misprint-Sonderfolge gehabt, wo ganz viele dieser Fehler irgendwie drin sind. Und hier, sag ich mal, ist der einzige Reiz ist jetzt, dass man es früher haben kann als alle anderen. Aber spätestens dann im März, wenn die Commander-Decks rauskommen, ist der Hype auch schon wieder vorbei. Dann kann man sie halt nicht unterscheiden von jeder anderen Promokarte. Deswegen, also schön, wer sich das mal gegönnt hat. Schöne jetzt, so 2 Monate noch, würde ich sagen, die du prahlen kannst. Und dann ist es auch
jede andere Warroom-Karte. Der Depp, der halt 60 Euro für eine 4-Euro-Karte gekauft hat.
Genau, genau.
Und, die in einem Commander-Deck drin ist.
Die auch noch da drin ist, ja. Und aber soweit zu dem War Room Leak an der Stelle. Was haltet ihr denn von der War Room Karte? Seid ihr gehypt für Fallout Commander Decks? Und wenn es denn ein Release-Event geben sollte und das tatsächlich ein wahrer Leak sein sollte, wovon wir erstmal ausgehen, würdet ihr euch daran teilnehmen und wie findet ihr War Room als Promokarte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und ich würde vielleicht sagen, dass wir dann doch noch die eine oder andere Frage Ask Us Anything vor uns haben. Ask Us Anything, eure Fragen beantwortet im Podcast. Wenn die Leute da draußen Fragen an uns haben, wie erreichen sie uns denn?
Naja, ihr könnt wunderschön unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes auf den Discord-Link klicken. Dort kommt ihr zu unserem Discord, wo wir wirklich eine coole Community haben, mittlerweile auch eine sehr, sehr große Community. coole Events, coole Turniere oder Serien oder wie auch immer diese Dinger von unseren Moderatoren genannt werden, die wir dort ausliegen oder sonst was, die wir dort ausfechten. Aber dort haben wir auch den Bereich Radio Ravnica. Dort könnt ihr bei Ask Us Anything eure Fragen reinschreiben. Wichtig, bitte eine Frage pro Satz, immer dann Enter drücken, gerade wenn's mehrere Fragen sind, die ihr hintereinander postet. Wir werden dann nicht in einem Satz 5 Fragen beantworten. Und wenn ihr dabei seid, dann schreibt auch nicht den Bezug auf und wenn ja, was dann, sondern das bringt halt nichts. Das sind halt Sachen, die wir dann wahrscheinlich nicht beantworten werden können. Dafür haben wir noch viel zu viele Fragen, die wir beantworten müssen in diesem Bereich.
Ja, definitiv. Und deswegen springen wir auch schon mal direkt rein. Wir haben eine Frage von Black, der fragt: Moin Jungs, ein Leben lang nur noch Currywurst oder Döner essen? Wenn ihr noch ein Video spielen könnt, wenn ihr nur ein Videospiel spielen könntet, welches wäre das? Also vielleicht ganz
genau
kurz.
Genau diese Doppelfrage.
Genau diese Doppelfrage. Aber ich finde in diesem Fall Currywurst oder Döner. Was würdest du nehmen?
Döner tatsächlich. Was einfach bei mir die Bewandtnis hat, dass wir einen sehr, sehr guten Döner früher in Eiserfeld, mittlerweile in Siegen haben, der einfach super nett ist und super lieb ist, einen sehr, sehr guten Döner macht. Ansonsten, ich bin halt nicht so der Currywurst-Fan. Ich bin lieber der Döner-Fan.
Wenn damit vegane Alternativen gemeint sind, dann ist es auch bei mir der Döner. Ich glaube, damit kann man ein bisschen mehr anfangen als Currywurst.
Aber die guten Seitan-Döner sind richtig gut.
Oh ja, oder wir haben hier bei uns in der Ecke gibt's einen, der hat auch vegane Döner und der macht die sehr, sehr lecker. Gibt's leider nur zur Mittagszeit, aber trotzdem ziemlich cool. Und welches Videospiel würdest du für den Rest deines Lebens spielen wollen?
Witcher 3.
Oh, nice. Ich würde, glaube ich, aufgrund des, also ich habe mir die Frage schon häufiger gestellt und wenn ich jetzt nach aktuellem Bauchgefühl gehen würde und von dem Gefühl, was ich noch alles erkunden könnte, wäre es Baldur's Gate 3, weil ich das Spiel momentan richtig krass liebe und die ganzen Optionen. Ich glaube, da kann man sich eine echt lange Zeit mit befassen. Wenn es damit geht, quasi auf einer einsamen Insel und du musst dich konstant immer unterhalten und dann wäre ich tatsächlich fast bei Tetris. Weil ich glaube, Tetris ist tatsächlich mathematisch gesehen das Spiel, was dir die meiste Spielvarianz gibt, weil es immer wieder neue Probleme dir gibt. Und einfach nur auf einem mathematischen Level hast du quasi, sind von 1000 gleichen Tetris-Spielen keins davon gleich. Weißt du, was ich meine?
Spannend,
und das wäre so ein Ding, wo ich dachte, ah, vielleicht ist es auch das. Und ich habe es auch eine ganze Zeit lang fast jeden Tag gespielt, einfach nur, um es halt so ein bisschen wie so Knobeln oder wie so Kreuzworträtsel am Abend oder so. Da habe ich ja rund Tetris gespielt. Dann haben wir noch eine Frage von Logan 57623, der fragt: Hallo Robin, auch mein Lieblings-Commander-Deck ist der Cavalier Charge, was ich schon sehr viel verändert habe. Würde mich gerne interessieren, welches deine wichtigsten Upgrades in dem Precon-Deck ist. Das Cavalry Charge ist, glaube ich, das Sida Jabari Knights Commander-Deck, richtig?
Ja.
Genau, das ist Esper-farbend und die offensichtlichsten Upgrades, die man reintun kann, ist natürlich in der Landbase. Ich habe Godless Shrine, Watery Grave und das Azorius-Ding, hier Hallowed Fountain, jemals einmal reingetan. Ich habe auch Rafines Tower reingemacht, das ist Triland mit den Subtypen. Und halt, momentan spiele ich noch diese Slow-Fetches, die halt getappt reinkommen, aber dafür das Land, was reinkommt, ungetappt reinbringen. Aber ansonsten, das müsste ich noch upgraden mit halt den jeweiligen farbigen Fetches. Und ansonsten gibt's halt ganz viele Ritter, die halt ganz coole Effekte haben, wie der
Circle of Loyalty, kann ich by the way.
Der Circle of Loyalty habe ich tatsächlich drin. Ja. Der ist überraschend gut. Aber auch der Kinsbane Cavalier, der anderen Ritter Double Strike gibt, das ich ganz spannend finde. Und was ich tatsächlich ziemlich cool drin finde, ist Lebendig Begraben, Buried Alive, wo du dir drei Kreaturen aus dem Deck in den Friedhof legen kannst. Und was ich mir damit immer suche, ist halt eine Karte, die Rittern Unzerstörbarkeit gibt. Eine Karte, die gerade was macht, was ich brauche, wie zum Beispiel der blaue Ritter, der quasi brainstormt, wenn er ins Spielfeld kommt. Ja. Und Harkon of Stromgalde, der quasi aus dem Friedhof spielen kann. Und wenn der auf dem Feld liegt, kannst du alles aus dem Friedhof spielen. Das ist großartig. Das wären so ein paar Richtungen, die ich das gemacht habe. Aber hast du noch Ideen für coole Ritter, die man da reinpacken kann oder Upgrades?
Ist Guardian of Faith, glaube ich, ist ein Ritter. 3-3-2
für
Wachsamkeit. Und wenn er ins Spiel kommt, kannst du Kreaturen ausphasen, was sehr, sehr stark ist. In Ixalan haben wir einen Reprint bekommen von Kindred Discovery. Das ist ein Enchantment, gut, ja, wo man halt Karten zieht, wenn Kreaturen dieses Kreaturentyps angreifen, was wirklich ganz nett ist. Ansonsten, oh, was haben wir denn noch? Duelist Heritage ist immer eine gute Karte, einfach weil es lustig ist. Mhm. Cavalry of Night ist, glaube ich, nicht drin. Mhm. Der ist zum Beispiel auch da nicht verkehrt. Und ja, eine meiner Lieblingskarten, einfach nur, weil sie da stark drin ist und man Mana-Base halt meiner Meinung nach braucht, ist halt einfach der Loyal Warhound. Einfach weil er ist kein Knight, aber er holt halt einfach ein Land. Das ist ganz nett.
Genau.
Stimmt. Es gab ja noch diesen Skyhunter Strike Force. 3 Mana, 2/2 fliegend und der hat Melee. Und solange der Commander kontrollierst, haben alle deine Kreaturen Melee. Was halt, wenn man diese Kreatur angreift, kriegt sie +1/+1 für jede andere angreifende Kreatur. Was in dem Knight-Deck, glaube ich, ganz gut kommen kann, oder?
Total, total. Also ich mag dieses Deck halt, weil es halt einfach, es ist ein kreaturenbasiertes Deck, was aber unfassbar resilient ist. Also selbst nach einem Boardwipe kannst du mit Sida Jabari aus der Command-Zone Leute direkt wieder reanimieren. Du hast halt den Harkon drin, wo ich auch schon mal gesagt habe, Boardwipe, okay, alles klar, ich zahle 3 Mana für meinen Harkon und dann noch mal die restlichen 7 Mana für noch 3 andere Knights und dann haben die wieder Unzerstörbarkeit. 1/1 ist großartig. Aber ja, ich hoffe, das war etwas hilfreich. Dann haben wir noch eine Frage von Jan Tenner. Der fragt, nehmen wir mal an, aus irgendeinem Grund wollt ihr kein Magic mehr spielen. Zu welchem TCG würdet ihr wechseln? Hast du direkt eins zur Hand, was dich ansprechen würde, alternativ zu Magic?
Ich habe ja eine Menge gespielt. Ich habe Lorcana, ich habe Magic the Gathering, ich habe Yu-Gi-Oh!, ich habe Pokémon, ich habe Flesh and Blood und einige Tote. Ich glaube tatsächlich, wenn ich wirklich zu einem TCG jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt wechseln müsste, ich glaube, es wäre Lorcana oder Yu-Gi-Oh! Ich bin mir da bei beiden nicht ganz sicher. Wir haben halt lokal eine sehr große Yu-Gi-Oh!-Community, wodurch ich lokal mehr Spieler für Yu-Gi-Oh! Hätte wie für Lorcana. Ich glaube aber tatsächlich an den Erfolg von Lorcana, wodurch ich halt sagen würde, okay, das finde ich auch bestimmt Leute, mit denen ich spielen könnte. Und ich finde das Spiel grandios gut. Also wenn es um Community-Base geht, müsste ich bei uns leider sagen Yu-Gi-Oh! Das Spiel ist okay, es macht auch Spaß, keine Frage, aber das ist mir viel zu wild, viel zu aufregend. Ich bin alt und mein Herz ist nicht mehr so gut da, deswegen würde ich wahrscheinlich am Ende des Tages auf Lorcana gehen, wenn eine Community dafür vorhanden ist.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde Lorcana auch ziemlich cool und gerade in Ergänzung oder in Alternative für Magic hat es sehr viele Elemente, die gleich sind, aber hat jetzt auch gerade mit dem zweiten und dritten Set kommen wirklich ein paar Strategien mit rein, wo du denkst, ah, okay, langsam wird's auch ein bisschen spannender. Also das auf jeden Fall. Was ich tatsächlich letztens gespielt habe und was ich so witzig finde, ist das One Piece TCG.
Ja.
Weil hast du das mal gespielt?
Ja, habe ich gespielt. Ja. Habe ich den Level 1 Judge drin.
Sehr gut. Ich finde, kein anderes TCG hat mir so krass aufgezeigt, dass es so ein Zombie zusammengewürfelt von anderen TCG ist. Ja. Weil du hast das Schildsystem von Duel Masters, du hast die Preiskarten quasi von Pokémon. Du hast die
Mana-Base. Ding von Ding, ja.
Also von einer Mischung aus Magic und Force of Will. Ja. Du hast halt deinen Leader, was quasi wie Commander. Also ich fand's sehr überraschend. Ein Freund von mir hat mir das beigebracht und hat sich die ganzen Starterdecks gekauft. Wir haben 2 Starter gegeneinander gespielt. Und ich meinte so, er hat mir alles so erklärt, meinte so, ja, das ist deine Ressource. Und so, ah ja, wie Mana. Aber das ist ein extra Deck, ah ja, wie bei Force of Will. Und hier sind deine Lebenspunkte, aber als Karten, ach, wie bei Pokémon. Und du musst aber noch einmal angreifen, weil das sind quasi eine Schilde, ah ja, wie Duel Masters. Und es war so, was zum Teufel, das ist ja quasi ein Frankenstein-TCG. Aber ich muss tatsächlich sagen, es ist ziemlich cool. Es hat sehr viele Balancing-Geschichten. Ich mag zum Beispiel, dass du quasi nach dem ersten Zug immer 2 deiner Ressourcen automatisch bekommst, sodass du der eine spielt immer mit geraden Mana-Anzahlen, der andere mit ungeraden. Und es hat ein paar Kniffe, wo ich denke, ah ja, okay, ich sehe, warum das attraktiv sein könnte.
Ja, weil Nami.
Ja, und halt, weil es halt das Ding ist halt, ich kann damit mit One Piece tatsächlich als Serie gar nichts anfangen. Ich habe die Serie nur als Kind geguckt und danach nie wieder. Aber rein spielerisch ist es tatsächlich ziemlich cool. Und dann vielleicht noch eine letzte Frage, auch sehr spannend, von Martin B. Der fragt, grüße euch, warum ist Mana Crypt so wertvoll, aktuell etwa 100 Euro aufwärts, und Solring so billig, unter 1 Euro? In beiden Fällen bekommt man 2 Mana, bei Mana Crypt hat man aber noch den Nachteil, dass man jeden Zug 3 Leben verlieren könnte. Ist es nur, weil diese Karte seltener ist als die andere? Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Darstellung für, wie MTG Finance teilweise funktioniert und warum Dinge teuer sind und andere teuer Sachen nicht. Kannst du das mal kurz versuchen zu erklären, was der Unterschied ist zwischen einem Mana Crypt und einem Solring?
Solring war auch mal bockteuer. Das muss man jetzt dabei sagen. Man hat eine damals als Commander, damals, ja, der Mann erzählt wieder von seinem alten Bart, als Commander gerade rauskam, als es noch ein Game Mode war und kein Main-Element des Spiels, und es gibt ja nichts anderes als Commander, gab es den Punkt, dass Mana Solring teuer wurde. Mhm. Und zwar wirklich, ich rede hier von 50, 60 Euro teuer. Das glaubt man heute gar nicht mehr. Weil alle Leute Commander-Spieler Solring haben wollten. Und Mana Crypt. So, jetzt hat man natürlich den Punkt, Mana Crypt ist eine Mythic Rare, beziehungsweise damals noch eine Rare gewesen, sagen wir mal so. Aus 1995, glaube ich, in einem Promo, in einem Heftchen. Das heißt, diese Karte gab es nur in, oh Gott, wie hieß das denn? Harper Prims hieß es, glaube ich. Es war auf jeden Fall ein Heftchen. Und nur dort konnte man diese Mana Crypt bekommen. Oder wenn man Judge war 2011. So, jetzt gab es natürlich auch Solringe. Aber Solringe wurden in jedem Commander-Deck nachgeprintet. Jedes Commander-Deck hat diesen Solring einfach ohne Ende reinbekommen. Wir haben Solringe in Alpha, Beta, Furion, Whitebordered, Furion, Blackbordered, Unlimited gibt es auch. Wir haben Summer Magic, das möchte niemand bezahlen. Auch hier eine Judge Reward Promo von 2015, From the Vault, Commander Decks, in jedem einzelnen Commander Decks. Wir gucken uns das Ganze an. Wir haben aktuell 74 Versionen von Solring und wir haben 15 Versionen von Mana Crypt, wobei davon 2, 4, 6, 7 Versionen im letzten Set drin waren. Ja. Das heißt, davor hatten wir 8 Versionen von Mana Crypt. Alles davon Mythic Rare oder ihr musstet eine Zeitung kaufen oder 2011 einen relativ schweren Level 1 Prüfungstest machen, dann auf Grand Prix fahren und hoffen, dass irgendeiner der anderen DCI-Promos euch, Judges, euch auf euren Namen schreibt. Das heißt, da ranzukommen war super schwierig. Die Karten sind super selten gewesen im Vergleich. Und Solring war halt in jedem einzelnen der Commander-Decks drin. Ich verstehe bis heute nicht, warum Solring immer noch 1 Euro kostet. Und Command Tower kostet halt keine 10 Cent. Und beide sind in jedem Commander-Deck drin. Es muss anscheinend Unmengen Leute da draußen geben, die zwar Solring spielen, aber nicht Command Tower.
Ja, ich finde es halt auch spannend, weil halt wirklich, also Solring kann man wirklich sagen, ist halt das, ist eigentlich die automatisch erste Karte in jedem Set. Zynische Leute würden behaupten, Command Tower ist die zweite und Arcane Signet die dritte. Man könnte sagen, vielleicht wird Command Tower und Arcane Signet nicht in den Decks gespielt, die farblos sind, die es ja auch zahlreich gibt, in irgendwelchen Eldrazi-Commander-Decks oder sowas. Aber es ist schon richtig, dass diese drei so die Super-Staples sind. Und Mana Crypt wäre, glaube ich, meiner Meinung nach halt fast ebenfalls so eins, wenn es halt wirklich mehr Availability hätte. Ja. Weil gerade in Commander, in Singleton-Format, einen zweiten Effekt zu haben, der einen plus 2 Mana gibt, für ein relativ kleines Investment und 3 Leben zu nehmen hier und da, ist kein großes Investment. Gerade in Commander, das macht schon echt einen Unterschied. Und die Decks, die das halt haben und dieses Mana eben, das zusätzliche Mana gut nutzen können, die haben halt einen sehr krassen Vorteil gegen Decks, die es nicht haben. Deswegen ist Mana Crypt weiterhin eine sehr beliebte Karte. Man sieht sie jedoch nicht so häufig, weil sie eben so teuer ist. Aber gerade in Bezug auf sowas wie CEDH oder anderen, sag ich mal, höher powerleveligen Commander-Runden, würde ich sagen, sieht man das auch neben sowas wie Jeweled Lotus halt schon relativ häufig. Und das sind halt dann eben die Sachen, so funktionelle Reprints, die es aber seltener gibt, die sind halt super teuer. Ich muss zum Beispiel auch an das Empyrean Seal denken, was halt auch eine Karte war, die für einen ganz anderen Markt geprintet worden ist, die aber 1:1 wie, welcher Tutor war es nochmal?
Ich komme mit dem Tutor. Ist nicht ganz 1:1, aber es ist ein schlechterer Vampiric Tutor, weil sie eine Sorcery ist und die andere ist halt eine Instant. Also Vampiric Tutor ist eine Instant.
Ja. Genau, aber halt allein dadurch, dass es halt nur in einem speziellen Markt geprintet worden ist, eigentlich würde jedes Deck, was Vampiric Tutor spielt, auch ein Empyrean Seal auch spielen. Mhm. Aber tun sie halt nicht, weil es halt super teuer ist. Und weil es halt Rule Zero Gespräche gibt über Power Level, dass man sagt, okay, man will nicht zu viele Tutoren spielen. Aber das ist halt so ein bisschen der Grund. Es ist Limited Availability. Der Effekt ist ziemlich ähnlich zu einem Ultra Staple in Commander. Und viele Leute wollen den haben, deswegen ist er so teuer. Ja. Und ich hoffe, das konnte die Frage einigermaßen beantworten. Also, wir reden ja nicht häufig über so Financing-Themen, aber ich finde es halt immer spannend, weil ich da auch selbst sehr viele Fragen habe zu den verschiedenen Themen. Deswegen, wenn ihr Fragen habt zu MTG Finance oder anderen Themen, über das ihr uns ausfragen wollt, egal ob es Essen oder Videospiele oder sonst irgendwas ist, schreibt es uns gerne ins Discord, Link dazu in der Videobeschreibung, genauso wie zu unseren YouTube-Kanälen. Wenn ihr da noch nicht folgt oder das hier gerade nicht auf meinem YouTube-Kanal seht, schaut vorbei bei MTG Blackset und auch bei Gamery. Gebt uns ein Abo, liked uns da gerne die Videos durch und gebt uns für den Podcast auch gerne 5 Sterne auf Spotify oder anderen Plattformen, die da so eine Bewertung haben. Wir haben auch Social Media, Instagram und Twitter. Alles verlinkt auch in der Videobeschreibung. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Holy, die uns diese Runde auch wieder gesponsert haben. Und ihr könnt die Energy Drinks, die Eistee-Sorten und die Hydration Drinks von denen gerne mal testen bei weareholy.com/radioraffnicka und spart 10% mit Raffnicka 10 oder 5 Euro für euren Ersteinkauf mit Raffnicka 5. Und das Beste ist, ihr unterstützt damit uns indirekt und habt coole Getränke, also Win-Win für alle Seiten. Und ein besonderer Dank gilt denen, die uns da direkt unterstützen, auf patreon.com/gamery, namentlich dazu erwähnen. Adrian S., Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Steffen H. und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnicka.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir und sehen uns in der nächsten Woche wieder mit allem, was es so in der Magic-Welt so abgeht. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.